Also was ich definitiv bewirken möchte, ist einfach Informationsvermittlung tatsächlich. Wobei ich da auch sagen muss, das mache ich halt so, wie ich es schaffe. Also es gibt mal Wochen oder Monate, wo eben nichts großartig Informatives kommt. Und dann gibt es wieder mal eine Zeit, wo es mir einfach besser geht und ich entsprechend mehr teilen kann oder auch mehr aufarbeiten kann, weil es natürlich mit Arbeit verbunden ist.
In diesem Podcast kommen Menschen zu Wort, die ganz persönliche Erfahrungen im Bereich der jungen Selbsthilfe gemacht haben und bereit sind, diese mit uns zu teilen. Sie wollen berichten, aufklären und vor allem Mut machen. In der zweiten Podcast-Folge der NARCOS kommen zwei aktive BloggerInnen zu Wort, die über ihre persönlichen Social-Media-Erfahrungen im Bereich der jungen Selbsthilfe berichten. Beide BloggerInnen schreiben nicht nur für den Lebensmutig-Blog, sie sind außerdem auf Instagram aktiv und posten regelmäßig Beiträge, die ihren Alltag mit einer Betroffenheit beschreiben. Wir sprechen sie hier ausschließlich mit ihrem Pseudonym an. Nachdem Dickdarmlos begonnen hat, im Lebensmutig-Blog zu schreiben, hat sie allmählich damit angefangen, bei Instagram über das Leben mit seltener chronischer Erkrankung zu sprechen. Bei diesem Gespräch hat sie ihren Hund mit dabei.
Ja, informiere halt über verschiedene Themen, wie jetzt zum Beispiel eben über Stoma, also künstlichen Darmausgang, dass das auch thematisiert wird, dass da auch so ein bisschen enttabuisiert wird, Informationen vermittelt werden über psychische Erkrankungen, wie eben zum Beispiel die posttraumatische Belastungsstörung. Und möchte da halt nach und nach zu verschiedenen relevanten Themen was teilen. Habe da auch schon einige Beiträge auch zu sozialrechtlichen Basics gemacht, also bezüglich Grad der Behinderung etc.
Mutsammlerin bloggt seit einigen Jahren auf Instagram über ihre Erkrankungen und ihr Engagement in der Selbsthilfe.
So angefangen hat es mit einem Account über meine Essstörung, weil ich bei anderen gesehen habe, wie die über ihre Erkrankung schreiben und fand es irgendwie total schön, dann zu sehen, wie man sich gegenseitig unterstützt hat und Mut zugesprochen hat und dachte mir, vielleicht hilft mir das auch und dann habe ich das auch einfach gestartet und im Laufe der Zeit hat sich das dann auch so ein bisschen verändert, auch durch meine anderen Aktivitäten in der Selbsthilfe, dass ich ja mehr so in Richtung Öffentlichkeitsarbeit gegangen bin und auch so ein bisschen aufklären möchte und zeigen möchte, ja, was trotz psychischer Erkrankungen und Angststörungen und so alles auch möglich ist.
Wie sieht deine Social-Media-Aktivität im Bereich der Selbsthilfe aus? Also wie waren deine Anfänge? Wie hat sich das dann vielleicht auch entwickelt?
Also unter dem Namen Mutsammlerin teile ich auf Instagram mein Leben mit meinen Erkrankungen und das auch schon seit einigen Jahren. Also angefangen hat es mit einem Account über meine Essstörung, weil ich bei anderen gesehen habe, wie die über ihre Erkrankung schreiben und fand es irgendwie total schön, dann zu sehen, wie man sich gegenseitig unterstützt hat und Mut zugesprochen hat und dachte mir, vielleicht hilft mir das auch und dann habe ich das auch einfach gestartet und im Laufe der Zeit hat sich das dann auch so ein bisschen verändert, auch durch meine anderen Aktivitäten in der Selbsthilfe, dass ich ja mehr so in Richtung Öffentlichkeitsarbeit gegangen bin und auch so ein bisschen aufklären möchte und zeigen möchte, ja, was trotz psychischer Erkrankungen und Angststörungen und so alles auch möglich ist.
Das heißt, du teilst dann da Inhalte von deinem normalen Leben oder wie sehen Beiträge aus? Wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, also meistens erzähle ich irgendwas aus meinem Leben, wie es mir gerade geht oder wenn ich irgendwie ja, mich einer Herausforderung gestellt habe, erzähle ich von meinen Mutmomenten. Wie ist das bei dir?
Ja, bei mir, ich bin dort als Dickdarmlos unterwegs. Das kam dann auch durch den Lebensmutig-Blog, dass ich da einfach das Pseudonym übernommen habe, was ich dort genutzt habe oder nutze. Und ja, habe halt auch vor allem über organische Erkrankungen, also seltene genetische Tumorerkrankungen etc. gesprochen, aufgeklärt. Mit der Zeit dann auch zunehmend mehr über psychische Erkrankungen, weil einfach das auch als Folge von meinen körperlichen Erkrankungen ist. Angefangen habe ich irgendwie so nebenbei. Das war jetzt gar nicht so, dass ich gesagt habe, boah, ich möchte jetzt auf Instagram was bewirken, sondern ich einfach da so reingerutscht bin, geguckt habe, was andere gemacht haben, auch einfach sehr spannend fand, was andere auf Instagram machen und so dann einfach mein Leben geteilt habe, auch Krisen durchaus, die auch psychisch wie physisch bestanden haben oder auch weiterhin bestehen werden, immer wieder wahrscheinlich. Und ja, informiere halt über verschiedene Themen, wie jetzt zum Beispiel eben über Stoma, also künstlichen Darmausgang, dass das auch thematisiert wird, dass da auch so ein bisschen enttabuisiert wird, Informationen vermittelt werden über psychische Erkrankungen, wie eben zum Beispiel die posttraumatische Belastungsstörung, und möchte da halt nach und nach zu verschiedenen relevanten Themen was teilen. Habe da auch schon einige Beiträge auch zu sozialrechtlichen Basics gemacht, also bezüglich Grad der Behinderung etc., weil ich das halt einfach auch im Rahmen meines Studiums so gelernt habe und das sehr wertvolle Informationen sind, die einfach auch helfen können, wenn man sich selbst damit nicht auskennt.
Ja, voll. Und hast du das Gefühl, dass die Themen auch schon ja gut vertreten sind auf Social Media, oder wieso hast du dich für das Medium Instagram auch speziell entschieden?
Das Medium Instagram, tatsächlich dafür habe ich mich entschieden, weil ich es relativ angenehm finde. Es gibt eben die Möglichkeit, Bilder und einfach normale Texte drunter zu teilen oder auch Sachen aufzubereiten, dass man es halt wie Schlagworte über mehrere Slides dann hat, über mehrere einzelne Bilder, und so auch sehr schnell die Information oder den Kern der Information eben aufgreifen kann. Was war davor, was du gesagt hattest?
Ob die Themen, über die du auch schreibst, ob du das Gefühl hast, dass da schon viel
unterschiedlich. Also ich habe schon das Gefühl, dass gerade zu psychischen Erkrankungen es auch mehr wird, dass die Leute da offener drüber sprechen, was natürlich auch super, super gut ist. Ebenso sieht man auch, dass viele Leute über Darmerkrankungen sprechen. Jetzt mit seltener Erkrankung ist natürlich immer noch mal ein Spezialfall. Da wird wenig drüber aufgeklärt, weil es einfach wenig Betroffene gibt. Zum Thema Stoma, also künstlicher Darmausgang, wird es auch mehr. Man sieht aber zugleich auch durch die Resonanz, dass die Leute auch mehr davon brauchen, um auch vielleicht ein bisschen ermutigt zu werden im Umgang damit. Also gerade Darm und Stoma sind halt auch einfach noch große, schambesetzte Themen. Und wenn im Social Media, in Instagram dann gesehen wird, oh, die machen ja alles, die gehen an den Strand und ne, alles mögliche, normales Leben in Anführungsstrichen, dann muten sich auch manche andere mehr zu, dann trauen die sich und gehen dann vielleicht auch mal raus.
Voll gut.
Wie ist das bei dir? Also warum hast du dich für dieses Medium entschieden und wie siehst du das auf die Erkrankungen? Tut sich da viel?
Also irgendwie hat sich für mich gar nicht so die Frage gestellt, ob Instagram oder eine andere Plattform, weil das so die Plattform war, auf der ich auch so privat sonst ansonsten am meisten unterwegs war. Ich hatte dann auch mal, also ich habe auch einen TikTok-Account, aber nutze den nicht so wirklich, weil ich das auch einfach oft viel zu reizüberflutend finde. Und ich das Gefühl habe, dass man so bei Instagram das so ein bisschen besser, ja, dosieren kann.
Mhm.
Und ich habe auch das Gefühl, dass, ja, dass es immer mehr auch Leute gibt, die offen über ihre Erkrankungen irgendwie sprechen und solche Sachen auch teilen. Aber manchmal habe ich auch das Gefühl, dass es vielleicht auch einfach daran liegt, weil man sich so in dieser Bubble bewegt und fast alle, denen ich irgendwie folge und gefühlt auch in meinem echten Leben, mit denen ich zu tun habe, weil ich viele auch darüber kennengelernt habe, da ist es dann halt, alle haben irgendeine Erkrankung oder irgendeine Einschränkung und da ist es dann total normal. Und vielleicht liegt es auch daran, dass man dann so sich so ein Umfeld geschaffen hat, einfach, mhm, wo es dann so okay ist, wenn man auch mal irgendwas nicht kann durch die Erkrankung.
Heißt das für dich, dass es dich auch ermutigt, wenn du dir so ein Umfeld, sag ich jetzt mal, online schaffen kannst?
Schon, und es gibt irgendwie so Sicherheit irgendwie auch.
Mhm. Was möchtest du mit Instagram, mit deiner Arbeit dort bewirken und was gibt es hier sonst darüber hinaus noch?
Also ich möchte vor allem irgendwie Mut machen anderen Leuten, um halt auch zu zeigen, was trotz Ängste alles möglich ist. Und ja, irgendwie auch, weil es ja auch super viele Vorurteile einfach immer noch gibt. Und ja, die dann auch so zu entkräftigen. Und gleichzeitig gibt mir das selbst aber auch total viel, weil ja, durch diesen Austausch mit anderen Betroffenen nimmt man ja auch selbst total viel mit und schöpft Kraft und Mut. Und ich finde, das tut dann auch einfach irgendwie gut, dann auch, ja, wenn man irgendwie nette Worte bekommt oder wenn andere Leute einem Mut zusprechen. Und bei dir?
Also was ich definitiv bewirken möchte, ist einfach Informationsvermittlung tatsächlich. Wobei ich da auch sagen muss, das mache ich halt so, wie ich es schaffe. Also es gibt mal Wochen oder Monate, wo eben nichts großartig Informatives kommt. Und dann gibt es wieder mal eine Zeit, wo es mir einfach besser geht und ich entsprechend mehr teilen kann oder auch mehr aufarbeiten kann, weil es natürlich mit Arbeit verbunden ist. Informationen, also jetzt gerade auch zum Beispiel einfach die sozialrechtliche dann greifbar zu machen für den Laien. Und ja, das ist definitiv Kern meiner Arbeit dort. Was sich so nebenbei ergibt, sind natürlich auch Kontakte. Das ist natürlich auch schön, wenn man gerade mit seltener Erkrankung auch Kontakte zu anderen Betroffenen knüpfen kann. Das ist sowohl für mich als natürlich auch für die anderen Betroffenen wertvoll. Ja, ich möchte Leuten auch definitiv so ein bisschen Scham und Angst nehmen, weil Krankheit, Stoma, Darm und Co. sollten halt einfach kein Tabuthema sein und nichts, wofür man sich schämen sollte. Es sind so viele Leute betroffen und die meisten können ja auch normal weiterleben oder natürlich mit Beeinträchtigungen, aber die können ein geregeltes Leben im Rahmen ihrer Möglichkeiten führen und mit einer Darm-OP, Stoma und Co. ist das Leben halt nicht zu Ende. Und gerade so auf dem Stoma ist tatsächlich noch ein relativ großes Stigma, dass viele Leute auch wirklich viel Angst haben und sich teilweise auch gar nicht trauen, eine OP zu machen, weil sie denken, dann ist die Lebensqualität weg. So, und da will ich natürlich auch mit entgegenwirken, weil wenn es einem sonst gesundheitlich gut geht, kann man normal weiterleben und alles machen, arbeiten, essen gehen, mit Freunden verreisen und Co. Und was es mir persönlich gibt, einerseits eine Aufgabe, so blöd sich das vielleicht auch anhört, weil ich halt einfach jetzt auch zum Beispiel seit langem in einer Krankheitsphase bin, wo ich kaum in der Lage bin, irgendwas zu machen. Und wenn ich dann kognitiv doch da ein bisschen da bin oder ein Thema habe, was mich gerade selbst bewegt, dann kann ich es loswerden oder halt wirklich auch was Erfüllendes machen, indem man Informationen vermittelt und Co. Dann natürlich Kontakte. Ich habe einige Leute über Instagram kennengelernt oder da haben sich dann Entwicklungen, haben sich einfach Sachen entwickelt, womit man nicht rechnet, was man auch nicht plant. Also ich gehe nicht in Instagram und sage, hey, ich will Leute kennenlernen, sondern was sich ergibt, wo dann nette Kontakte bestehen oder teilweise Monate und Jahre, super, dann lernt man sich auch kennen. Und wenn nicht, dann nicht. So, und das ist natürlich auch super, gerade wenn man halt gesundheitlich nicht so in der Lage ist, an Freizeitaktivitäten teilzunehmen oder Schule, Uni, Arbeit.
Ja, echt voll gut, gerade auch wenn man, wie du, dann ja auch eine seltene Erkrankung hat, trifft man dort ja dann vielleicht auch eher Leute, die dann auch das Gleiche haben.
Also ich weiß tatsächlich nicht, wie viele ich über Instagram schon kennengelernt habe, aber es sind definitiv mehr als im realen Leben. Im realen Leben habe ich, glaube ich, 2 kennengelernt mit der seltenen Erkrankung und über Instagram würden mir ad hoc schon 6-7 Leute einfallen, die die Erkrankung haben. Ne? Und 1 zu 10.000 ist jetzt auch nicht ganz so oft. Genau.
Voll gut, dass es dann so diese Möglichkeit ja gibt und du die dann auch so nutzt.
Ja.
Und also mir geht es oft so, dass ich auch dann, man folgt ja auch dann anderen Leuten, die ja ähnliche oder auch andere Erkrankungen haben und oft geht es den Menschen ja auch nicht unbedingt gut oder sie haben schlechte Phasen oder es wird einem vielleicht auch dann in Kommentaren oder Nachrichten dann sozusagen das Leid von anderen zugetragen und irgendwelche schlimmen Lebensgeschichten oder Krankheitsverläufe. Ist das bei dir auch so und wie geht man damit am besten um?
Ich bekomme das natürlich auch mit auf die unterschiedlichsten Wege, die du eben erläutert hast. Bei mir ist es sehr stark von meiner eigenen gesundheitlichen Verfassung abhängig, wie gut ich damit umgehen kann. Und ich bin dann aber auch der Mensch, der dann sagt, wenn jetzt zum Beispiel eine Person da ist, die gerade sehr viel Leid in ihrer Story teilt und ich das gerade einfach nicht sehen kann, dass ich dann einfach die Story stumm schalte. So einfache Sachen. Oder wenn eine Person mich immer wieder auf Beiträgen verlinkt oder Sachen mir schickt, was ich gerade einfach nicht kann, dann bin ich auch durchaus so, dass ich das offen kommuniziere und sage, hey, mir geht's gerade nicht so gut, ich kann das gerade nicht so gut sehen. Also, dass ich da wirklich dann transparent mache, dass ich das nicht böse meine oder negativ, sondern es einfach gerade in meiner eigenen Situation ist und liegt und dann einfach eine Art Selbstschutz ist. Ich glaube, das ist auch super, super wichtig, sich da eben so abgrenzen zu können, wenn man halt einfach merkt, boah, das ist mir gerade zu viel, ich bin selbst in so einer Scheißsituation, jetzt ist da mal gerade ein bisschen Begrenzung notwendig. Sonst, boah, ich würde schon fast sagen, versuche ich eher einen relativ professionellen Umgang damit zu haben. Heißt nicht, dass ich mich dem nicht emotional annehme. Natürlich gibt es immer wieder Geschichten, die ich höre, wo ich sauer werde, wo ich enttäuscht bin vom Gesundheitssystem oder sonst was und das auch durchaus den Leuten gegenüber zum Ausdruck bringe. Es ist halt so individuell. Manchmal gibt es auch Situationen, wo man die Leute einfach auch dort abholen will, wo sie gerade sind. Da versuche ich mir dann halt auch einfach die Zeit zu nehmen, dass ich dann nicht so zwischen Tür und Angel irgendwie antworte, drei Sätze, sondern halt wirklich dann antworte, wenn ich die Zeit habe oder auch sonst transparent mache, hey, ich habe gerade nicht den Kopf, dir zu antworten. Ne? So wie es halt einfach in meine persönliche Situation passt. Also es ist total unterschiedlich. Aber ich glaube, es ist halt extrem wichtig, da für sich einen Umgang zu finden und nicht alles mit, sage ich jetzt mal, ins Bett zu nehmen. Man hat es ja eh schon zu Hause, so. Weil meistens ist man natürlich zu Hause am Handy, in Instagram und Co. Und da muss man sich dann einfach emotional, persönlich von abgrenzen können.
Aber voll gut, dass du das anscheinend auch so ganz gut hinbekommst und das dann auch so transparent machst. Also ich habe das auch schon mal bei dir mitbekommen, wo du bei irgendeinem Aktionstag, ich weiß nicht genau, was das war, aber das dann ja auch kommuniziert hast, dass man dich da nicht irgendwie markieren soll in irgendwelchen Beiträgen, weil du da einfach zu dem Zeitpunkt keinen Kopf für hattest.
Ja, stimmt. Das war auch tatsächlich, das war, ich glaube, mit dem seltenen Erkrankungen der Tag, ne? Genau. Ja, aber das finde ich auch nichts Schlimmes dran. Man ist keine Maschine, man ist dort nicht beruflich, also ich zumindest nicht. Und dann finde ich es auch einfach legitim, wenn man sagt, ich kann nicht, Punkt. So, also wäre auch für jemand, der beruflich, das ist vollkommen legitim, aber gerade als Privatperson muss man da noch mal ein bisschen mehr aufpassen. Ja, wie ist das bei dir so?
Also generell, glaube ich, habe ich generell auch so ein Problem damit, mich so abzugrenzen und Sachen nicht so an mich herankommen zu lassen, weil ich immer, ja, sehr mitfühle und dann auch so die Gefühle schnell selbst aufnehme. Deshalb muss ich da auch sehr drauf achten, dass ich mir das dann alles nicht so zu Herzen nehme. Aber, also ich habe das Gefühl, gerade dadurch, dass ich vor allem über meine Angststörungen auch, ja, blogge, dass es dort auch gar nicht unbedingt ist, dass man in irgendwelchen Nachrichten oder Kommentaren irgendwie andere Lebensgeschichten erfährt, sondern es ist eher so ein Mut zu sprechen. Es ist dann eher auch so, dass man von den Leuten, denen man folgt, dann irgendwie mitbekommt, dass es denen immer schlechter geht. Oder vor allem auch so beim Thema Essstörung, wenn man dann sieht, irgendeine Person ist gerade wieder in so einem Rückfall, dann mache ich das dann meistens auch, dass ich die Person dann irgendwie auf stumm schalte, wenn ich dann merke, okay, das ja, triggert mich dann doch irgendwie zu doll. Aber ich finde, es ist schon auch manchmal schwierig, dann so diesen Schritt zu gehen und dann der Person zu entfolgen oder stumm zu schalten. Ja, ich, also, aber dann denke ich mir auch, man ist halt ja auch immer selbst dafür verantwortlich, zu gucken, wie geht's mir aktuell und man weiß ja nie, was für Inhalte, mit welchen man konfrontiert wird, wenn man jetzt auf Instagram geht. Deshalb, ja, finde ich es schon wichtig, auch irgendwie, also ich mache das meistens auch alle paar Monate, dass ich dann mal so gucke, wem folge ich und was tut mir jetzt nicht so gut und denen dann auch entfolge.
Was ja auch vollkommen legitim ist.
Ja, ich glaube, es ist dann eher so dieses, man muss es selbst irgendwie für sich sorgen, was dann halt oft nicht so einfach ist.
Ja, das ist auch ein Prozess, denke ich mal, was man lernen muss. Das ist je nachdem, welche Vorerfahrungen man hat und wie man mit dem Thema für sich selbst sorgen eben vorher schon in Kontakt stand, ist das einfach ein Prozess, der Monate und Jahre dauert. Und Erfahrung, dann muss man vielleicht auch mal auf die Nase knallen, so blöd es sich anhört, und einfach merken, oh Scheiß, jetzt habe ich da echt mir ein bisschen zu viel zugemutet, um dann einfach das nächste Mal für sich begrenzen zu können, indem man einfach zum Beispiel stumm schaltet.
Ja, und das ist ja auch nichts, was jetzt so krankheitsspezifisch ist, nur wenn man über irgendwelche Erkrankungen blockt, sondern es geht ja wahrscheinlich allen so, ist ja auch immer dieses, wenn man jetzt irgendwelchen großen InfluencerInnen folgt und dieses vermeintlich perfekte Leben sieht, das tut ja auch gesunden Menschen dann teilweise nicht gut. Und das dann so bewusst zu haben und zu hinterfragen, ist, glaube ich, sehr wichtig.
Ja, definitiv. Wie ist das bei dir persönlich so mit Likes oder Follower etc.? Wie wichtig ist dir das? Machen dich zum Beispiel viele Likes glücklich und wenige Likes direkt unglücklich? Oder wie viel Wert legst du darauf?
Zum Glück nicht so viel. Also mir sind dann immer eher Kommentare wichtiger. Also ich finde so ein Kommentar mit lieben Worten oder wenn jemand sagt, boah, das hat mir irgendwie, ich fühle das auch und das hilft total oder gibt Mut. Ich finde, das ist viel mehr wert als 1000 Likes oder so. Und gleichzeitig ist es dann aber auch natürlich schwierig, wenn man irgendwie, keine Ahnung, was postet und in dem Text schreibt, dass es einem zum Beispiel nicht gut geht und dann steht da, ah, tolles Foto, dir scheint es ja super zu gehen, und man denkt sich so, ja, nee. Und das ärgert einen dann schon irgendwie so ein bisschen. Aber ansonsten, ja, also mein Ziel ist ja auch nicht, irgendwie super viele Follower zu bekommen. Ich finde selbst immer verrückt, wenn ich irgendwie so die Zahl sehe und mir so denke, okay, krass. Und vor allem, wenn man sich dann vorstellt, die würden alle irgendwie vor einem stehen, finde ich auch ganz schön beängstigend, die Vorstellung. Also,
ja, gerade ich jetzt mit Sozialphobie.
Ja. Aber ja, ich finde dann ist so eher, mir geht es eher so dann um den persönlichen Austausch mit Einzelnen. Das ist mir viel wichtiger. Und dir?
Mir sind Likes tatsächlich auch nicht wirklich wichtig. Also klar, man freut sich, wenn Sachen geliked, kommentiert, geteilt, was auch immer werden, oder man Nachrichten bekommt. Ich mache es aber nicht deswegen. So, und ich bin jemand, der froh ist, wenn er, sage ich jetzt mal, einer Person helfen konnte mit was auch immer. Ob das jetzt ein Beitrag ist, der irgendwie ermutigend für die Person war oder etwas, was Wissen gegeben hat, also im Sinne von, oh, jetzt weiß ich, dass ich einen Widerspruch schreiben kann oder was auch immer. Ne? Das finde ich dann viel besser, wichtiger. Klar, man bekommt das auch nicht immer mit, wer wie wovon profitiert. Aber da kommen natürlich immer wieder Nachrichten oder auch mal Kommentare, die zeigen, hey, danke, das hat mir jetzt weitergeholfen, in welchem Kontext auch immer. Sonst ja, freue ich mich auch über Nachrichten und alles. Ich muss aber schon sagen, dass mich das teilweise überfordert. Gerade wenn es mir irgendwie schlechter geht oder ich irgendwas Aufbrausendes, in welcher Hinsicht auch immer, geschrieben, gepostet habe, geht's halt öfter mal ab in den Nachrichten. Und dann habe ich da, was weiß ich, wie viele Nachrichten. Und ich will eigentlich die Nachrichten auch wirklich dann beantworten. Kann das dann aber auch nicht immer. Ich habe da für mich aber halt auch wirklich so gut, wenn ich dann nicht, so, wenn es nicht ist, dann ist es nicht, dann liegen die Nachrichten da halt rum. Und wenn irgendwie was untergeht, dann weise ich halt darauf hin, dass man mir bitte einfach nochmal schreibt. Trotzdem sind Nachrichten aber zugleich auch super wichtig, eben um Austausch, andere Betroffene zu finden, weiterhelfen zu können, individueller auch unterwegs zu sein. Ja, aber so Likes wichtig, Nee, freuen drüber, ja. So, ganz einfach gesagt.
Sehr gut. Also es wird einen ja auch sonst irgendwie voll unter Druck setzen. Gerade auch dadurch, dass man ja auch immer Phasen hat, wo es einem nicht gut geht. Und wenn man dann noch so den Druck hätte, halt auch einfach ja regelmäßig irgendwie Content produzieren zu müssen, dann wäre es für mich auch irgendwie, ich glaube, irgendwann auch nicht mehr so authentisch.
Ja. Ja, ich hätte dann, glaube ich, auch keinen Spaß mehr dran, wenn dann so Druck dabei ist. Natürlich kann man sich vornehmen, regelmäßig was zu posten, aber gerade jetzt in den letzten Jahren habe ich so viele sehr bescheidene Gesundheitszustände immer wieder gehabt. Das ist einfach utopisch und dann ist es halt super wechselhaft. Und natürlich wirkt sich das auch auf die Reichweite aus. Wenn man nichts postet, hat man halt oder wenig unterwegs ist, dann hat man halt einfach kaum Reichweite. Aber das ist für mich okay, weil das eben nicht mein Ziel ist.
Ja, du hast am Anfang auch gesagt, dass du ja deine seltene körperliche Erkrankung auch hast, aber dass inzwischen auch psychische Folgeerkrankungen entstanden sind. Merkst du da irgendwie einen Unterschied im Umgang, wie auf Social Media auch damit umgegangen wird?
Ja, also schon. Ich würde sagen, bei psychischen Erkrankungen erfahre ich mehr Sensibilität unter Betroffenen, dass da ein bisschen sensibler drauf eingegangen wird oder halt auch mehr so ermutigende Worte und sowas. Bei körperlichen ist es total unterschiedlich. Das Ding ist halt, bei körperlichen Erkrankungen kommen halt ganz oft psychische Erkrankungen oder irgendwelche Belastungen auf jeden Fall auch mit, vor allem bei schweren Erkrankungen. Was ich halt nur immer wieder beobachte und was mich dann halt auch wirklich sauer macht, sind dann halt so Vergleiche, dass immer wieder Vergleiche zwischen physisch und psychischer Erkrankung gezogen werden und die einfach total unpassend sind. Also wenn dann zum Beispiel ganz klassisch dargestellt wird, teilweise leider Gottes auch von Fachleuten, das ist das, was mich dann so besonders schockiert, dass bei physischen Erkrankungen, also körperlichen Erkrankungen und Behinderungen, ganz viel Unterstützung aus dem Umfeld käme. Ne? Geschenke, Blümchen vorbeibringen, Nachrichten schreiben, telefonieren, was auch immer. Alles, was einem gut tun könnte oder tut, ja, je nachdem. Und bei psychischen Erkrankungen nur Vorwürfe kämen, von wegen, ja, sei froh, dass du keinen Krebs hast oder irgendwas dergleichen. Und das ist halt einfach ein Vergleich, der absolut unpassend ist, weil auch viele körperlich erkrankte Personen mit genau der Problematik, wie eben auch bei psychischen Erkrankungen, zu kämpfen haben, weil einfach viele, sehr, sehr viele körperliche Erkrankungen unsichtbar sind. Wenn ich durch die Straße laufe, sehe ich aus wie ein gesunder Mensch. Wenn ich in der Bahn fast zusammenklappen würde, sehe ich aus wie ein gesunder Mensch. So, es würde keiner annehmen, dass ich krank bin. Selbst bei Ärzten war es so, ja, kommen Sie mal rein und dann denken die sich nichts bei, gucken dann meine Akte durch oder kriegen die Diagnosen von mir genannt und gucken mich an. Das habe ich jetzt bei Ihnen nicht erwartet. Sind teilweise total schockiert darüber und das wird von vielen Leuten leider unterschätzt. So, und wir dürfen uns, also wir unsichtbar körperlich erkrankten Leute dürfen uns auch diverse Kommentare anhören oder Unverständnis oder aber das ist doch unfair, dass du einen Nachteilsausgleich in der Uni bekommst, wo ich mir so denke, wenn ich keine Ahnung wie viele Tage mit Bauchschmerzen zu Hause hänge und nicht an meiner Hausarbeit zum Beispiel arbeiten kann, was ist dann daran unfair, dass ich mehr Zeit bekomme? So, ne, als banales Beispiel. Und auch da kommen teilweise Vorwürfe oder möchte gern aufbauen und Wörter von wegen sei froh, dass es kein Krebs ist. Ja, manchmal wäre ich froh, wenn es einfach so was Behandelbares wäre, so, ne, in dieser Hinsicht, wo man einfach weiß, womit man es zu tun hat, genau. Und das finde ich halt dann einfach auch schade und da ist dann, was ich halt mittlerweile einfach sage, dass da versucht wird, teilweise psychische Erkrankungen zu entstigmatisieren, zu Lasten von physisch Erkrankten, die dann wiederum stigmatisiert werden, weil was ich dann ganz, ganz, ganz oft beobachtet habe, leider Gottes im Netz, dass dann psychisch Erkrankte primär sich über das Leid körperlich Erkrankter stellen und sagen, ja, aber immerhin wird deine Krankheit anerkannt beim Arzt und ja, sei froh, dass du nur im Rollstuhl sitzt und meine Depressionen werden ja nicht ernst genommen und ich muss mich immer beim Arzt rumdiskutieren und alles Mögliche. Und das ist halt einfach Bullshit. Man kann einfach nicht Krankheiten vergleichen oder gleichsetzen oder sich höher setzen. Sowohl körperliche als auch psychische Erkrankungen können sehr schlimm sein. Kann auch im Prinzip beides zum Tod führen, wenn man es jetzt mal ganz auf die Spitze treibt. Weshalb man da einfach überhaupt gar keinen Maßstab so setzen kann. Und das, was eben thematisiert wird in diesen Vergleichen, ist meiner Ansicht nach primär, nicht ausschließlich, weil natürlich psychische Erkrankungen auch noch mal weiter stigmatisiert sind, aber primär die Unsichtbarkeit. Wenn du eine sichtbare Erkrankung hast, auch wenn es vielleicht jetzt nur temporär ist und ein Beinbruch, man sieht es, die Gesellschaft reagiert drauf, es wird dir zum Beispiel ein Sitzplatz angeboten. Bei allen anderen, ob jetzt körperlich oder psychisch, wenn es nicht sichtbar ist, ist es einfach schwieriger für Nicht-Betroffene oder das Umfeld. Es können auch tatsächlich Leute sein, die dieselbe Erkrankung haben. Man sieht es ja nicht den Leuten an und nicht begriffen werden kann oder nur schwer begriffen werden kann. Und dadurch dann halt einfach ein anderer Umgang entsteht.
Ja, ich kann das auch irgendwie immer gar nicht so nachvollziehen, wie dann auch so, also generell, wie Leute sich so das Recht rausnehmen können, so Krankheiten abzuwerten oder jemandem auch eine Krankheit abzusprechen im schlimmsten Fall. Und da dann auch so eine Rangfolge, wer hat es schlimmer, irgendwie ja aufzustellen. Und ich habe also zumindest bei so psychischen Erkrankungen habe ich schon auch teilweise das Gefühl, dass auf Instagram es dann schon noch oft so ist, so wem geht's am schlechtesten? Mhm. Wer hat die meisten Klinikaufenthalte? Wer hatte bei Essstörungen gerade halt so dieses Vergleichen? Ist ja eh ein Ding.
Das gibt es tatsächlich auch bei körperlich Erkrankten, dieses Krankheiten oder Schlimmheit betteln. Gibt es tatsächlich auch da.
Ja, und das ist irgendwie so schlimm, finde ich, weil jede Person ist individuell, jeder Krankheitsverlauf ist individuell und man kann das ja nicht miteinander, also ja, nicht so abwägen.
Definitiv.
Wie gehst du, also beziehungsweise bekommst du ungefragte Tipps, Ratschläge? Und wenn ja, wie gehst du damit um?
Also eigentlich habe ich fast nie irgendwelche Tipps bekommen. Wenn, dann waren es halt immer nur so irgendwelche komischen Coaches, die einem irgendwas verkaufen wollen. Aber ich habe gemerkt, dass es so einen Unterschied gemacht hat, weil vor ein paar Wochen bei mir dann auch Rheuma als körperliche Erkrankung dazugekommen ist. Und mit der Diagnose kamen so viele Nachrichten in mein Postfach mit, ja, hast du mal dieses probiert oder das probiert und das soll entzündungshemmend wirken und das ist gut und das ist gut und das ist schlecht. Und das fand ich dann auch irgendwie komplett überfordernd, weil man auch einfach, wenn man gerade eine neue Diagnose bekommen hat, ist man eh überfordert, dann noch diese ganzen Sachen, dann noch, wenn eine Essstörung reinspielt, wo das dann ja alles nochmal irgendwie schwieriger wird. Und das fand ich dann schon irgendwie, weiß ich nicht, bei den meisten habe ich dann einfach die Nachricht geliked und bin nicht weiter drauf eingegangen. Aber ja, ich finde, es kommt doch immer so drauf an, wie das gesagt wird. Also ich hatte es zum Beispiel, dass ich direkt nachdem ich die Diagnose bekommen habe, dann habe ich erstmal geguckt nach der Erkrankung, den Hashtag gesucht, Schökren, und geguckt, wer darüber so bloggt vielleicht, und habe dann auch andere Betroffene, zumindest 2, 3 so gefunden und bin denen gefolgt. Und die eine davon hat mich dann auch direkt angeschrieben und mir gesagt, dass wenn ich irgendwelche Fragen habe oder so oder irgendwelche Tipps haben möchte, dann kann ich ihr schreiben. Und das fand ich zum Beispiel eine richtig gute Art, weil man hat dann so das Angebot, dass man sich an jemanden wenden kann und ja, dann halt Tipps bekommen kann, wenn man sie möchte und auch bereit dafür ist.
Ich finde das dann auch sehr wertschätzend und respektvoll, wenn man einfach sagt, hey, ich habe die Erkrankung, ich habe da Erfahrungen. Wenn du willst, sage ich dir was, wenn nicht, ist auch okay.
Ja, aber oft ist es halt auch irgendwie eher so übergriffig, habe ich das Gefühl. Mhm. Du hast ja auch schon gesagt, dass du informieren möchtest. Und auf deinem Account hast du auch immer wieder irgendwelche Infoposts und auch so, was so sozialrechtliche Sachen angeht. Wie gehst du mit dieser Verantwortung um? Weil man ja schon auch, also ich könnte mir vorstellen, dass die FollowerInnen oft dann auch einfach alles glauben. Und es gibt natürlich immer die Gefahr, dass man vielleicht auch irgendwelche Fehler macht.
Ja, das ist schon eine Verantwortung, der ich mir auf jeden Fall bewusst bin. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen sozialrechtlichen Beitrag mache, dann gucke ich mir auch die Rechte, also die Gesetze, die entsprechend dazu gehören, nochmal an. Um einfach, wenn nicht, dass ich es irgendwie falsch abgespeichert habe oder sowas, kann immer mal sein. Einfach nur, um das nochmal abzuwägen. Eben genau aus diesem Grund, dass ich dann nicht irgendeinen Scheiß labern möchte. Ja, für mich ist das von klein an, also von der Seite von klein an eigentlich auch schon immer wichtig. Es können Fehler passieren, dessen bin ich mir auch bewusst. Ich wüsste jetzt nicht, dass ich irgendwann mal einen gravierenden Fehler gemacht habe. Ich würde aber auch nicht ausschließen, dass das irgendwann passiert. So, auf gar keinen Fall. Ich wäre dann tatsächlich froh, wenn mir einer das zurückmeldet und sagt, hey, das und das ist nicht richtig, guck mal da und danach. Ich bin tatsächlich auch jemand, der das bei anderen macht. Wenn irgendwo Fehler sind, das sind dann teilweise auch Kleinigkeiten, sage ich jetzt mal. Ne? Wenn es jetzt um rechtliche Ansprüche als Schwerbehinderter geht, zum Beispiel ein Ausgleich im Arbeitsleben, dass man 5 Tage mehr Urlaub hätte, das ist halt zum Beispiel falsch. Das ist halt nur exemplarisch im Gesetz genannt. Es geht da eigentlich um eine Arbeitswoche. So. Und das wird aber ganz oft als 5 Tage vermittelt. Und da bin ich dann der dann darunter schreibt, nee, das ist so nicht, das ist so und so gemeint. Das heißt, wenn man 2 Tage die Woche arbeitet, können es 2 sein. Wenn man 6 arbeitet, können es auch 6 sein. So. Wird auch unterschiedlich aufgenommen, manchmal auch ein bisschen pissig, dass ich dann da auch erst die Gesetze noch mal raushauen muss und dann noch mal erklären muss und noch mal erklären muss. Das finde ich dann schade. Aber ich wäre, glaube ich, froh, wenn es mir einer mitteilt. Vielleicht hätte ich auch Nachfragen, so dass ich dann darauf eingehe. Und je nachdem, was es ist, würde ich es auch korrigieren, definitiv. Also entweder im Text oder halt wirklich sagen, okay, ich mache noch mal einen neuen Beitrag oder eine neue Story dazu, was auch immer, damit halt einfach diese Fehler möglichst behoben werden. Also man kann es ja nicht mehr aus dem Internet rausnehmen, was halt falsch vermittelt wurde, wurde falsch vermittelt. Ist dann so. Ja.
Aber kann halt ja auch wirklich immer mal passieren.
Definitiv. Also wie ist das bei dir? Du machst jetzt nicht so die klassischen Infoposts, aber du teilst ja viel zu deinem Leben und auch zu Schwierigkeiten mit deinen Erkrankungen. Wie siehst du das mit der Verantwortung? Wie gehst du damit um? Wo siehst du vielleicht auch Gefahren?
Also dadurch, dass ich ja bisher zumindest nicht so Infoposts mache, sondern wirklich eher nur von meinen Erfahrungen berichte, habe ich da zumindest nicht so dieses, dass ich irgendwelche Fehler machen kann oder irgendwas Falsches sagen kann, weil ich ja einfach nur aus meinem Leben erzähle. Aber ich finde, ja, also das Thema Verantwortung, das beschäftigt mich schon auch manchmal dann so, wie viel kann man teilen oder gerade bei Themen, wo man weiß, das könnte irgendwie auch andere Leute irgendwie triggern.
Mhm. Ja,
so, ich würde zum Beispiel niemals irgendwelche Gewichtsangaben teilen oder genaue Essensangaben, weil ich einfach ja auch selbst weiß, wenn ich das bei anderen sehe, das zieht mich runter. Und ich finde, da hat man vielleicht eigentlich schon auch so ein bisschen so eine Verantwortung, auch wenn es, wie wir vorhin ja auch schon mal gesagt haben, man irgendwie auch selbst dafür verantwortlich ist, was man so konsumiert, auch auf Social Media. Aber ich finde, so ein bisschen kann man schon drauf achten.
Ja, ich glaube, was sonst halt in Verantwortung mit einfließt, ist halt wirklich so auch so dieses respektvolle Umgang. So, dass man, wenn jetzt irgendwie jemand auch etwas vielleicht wegen der Schreibweise oder sowas bemängelt, weil er sich deswegen diskriminiert fühlt oder was weiß ich, dass man halt auch darauf vielleicht eingeht. Das ist ja gerade jetzt heute mit dem Gendern und so auch so eine Sache. Ja, und da einfach man ja mit allen Inhalten Leute auch irgendwie verletzen kann, triggern kann, falsche Inhalte haben kann und Verantwortung demnach schon immer da ist.
Ja. Und man kann es halt ja auch nie allen recht machen. Ja. Also wenn ich irgendwie zum Beispiel teile, dass ich irgendwas geschafft habe, trotz der Ängste, kann das für manche Leute natürlich motivierend sein. Für andere kann das genauso gut dann auch irgendwie eher deprimierend sein, ja, dass sie denken, okay, die schafft das, warum schaffe ich das nicht?
Ja. Und da, ja, wenn Leute sich messen, ne? Also wir vergleichen uns ja einfach gerne.
Leider.
Und da ist dann gerade Social Media einfach wundervoll.
Aber ich finde, solange es einem irgendwie auch so dieses Thema irgendwie bewusst ist und man da so ein bisschen drauf achtet, finde ich, kann man da schon viel, ja, viel ganz gut machen.
Ich denke auch. Wenn jetzt Leute neu auf Instagram zum Beispiel gehen oder andere Social-Media-Plattformen und sagen, hey, ich möchte da auch eine Art von zum Beispiel junger Selbsthilfe und Aufklärung oder Ähnlichem betreiben, was würdest du dieser Person oder den Leuten für Tipps geben?
Also ich finde, als erstes ist es auf jeden Fall irgendwie auch wichtig, sich zu überlegen, wie öffentlich möchte man das teilen? Also möchte man mit Foto und Gesicht zu sehen sein? Möchte man mit seinem Namen zu sehen sein? Da finde ich, ist es schon auf jeden Fall wichtig, dass man sich da auch die Zeit nimmt, um das, ja, um sich Gedanken darüber zu machen und zu gucken, womit fühlt man sich wohl, weil im Zweifel, also ich habe ja am Anfang auch anonym angefangen und dann erst irgendwann entschieden, so jetzt ist der Zeitpunkt, weil ich finde, man muss schon bewusst sein, dass dann halt auch andere Leute, wenn man irgendwie den Namen googelt, zukünftige ArbeitgeberInnen oder so, ja, dass die das dann auch finden können. Und da finde ich, ist es einfach super wichtig, dass man das auf jeden Fall irgendwie auf dem Schirm hat. Was wäre so dein Tipp?
Wäre tatsächlich auch so der Tipp schlechthin, weil es einfach extrem wichtig ist und auch Öffentlichkeit natürlich Gefahren bietet. Neben der Tatsache mit Arbeitgebern, die das eventuell negativ einstufen oder einen damit konfrontieren, so ja, was machen Sie denn da? Warum machen Sie das? Oder dann der Arbeitgeber sofort weiß, welche Erkrankung du bist und du eben behindert bist oder was weiß ich. Das kann natürlich negativ gewertet werden. Und was man natürlich auch bedenken muss, das Internet ist auch relativ anonym, also auch die sozialen Medien. Das heißt, man kann sich da eben entsprechend anonym bewegen und das hat dann wieder verstärkt die Gefahr mit Hass, dass Hass verbreitet wird, dass man irgendwelche blöden Nachrichten oder sonst was bekommt. Und auch gerade deswegen sollte man sich bewusst machen oder bewusst werden, was möchte ich? Möchte ich, dass es auf mich zurückzuführen ist? Möchte ich das nicht? Das kann sich natürlich mit der Zeit auch verändern, aber man muss einfach wissen, Öffentlichkeit kann negative Konsequenzen haben. Und sonst, was würde ich für Tipps geben? Ja, vielleicht auch einfach für sich vorher schon mal so ein bisschen seinen eigenen Ansprüchen, Werten bewusst zu werden. Warum mache ich das? Was möchte ich damit bewirken? Erwartungshaltung. Wenn da hohen Erwartungshaltungen reingehen, ist sicherlich auch eher negativ, weil Instagram ist sehr viel Arbeit und braucht Zeit, um aufgebaut zu werden. Und das kann frustrierend sein. Dessen sollte man sich auch bewusst sein. Und halt auch einfach die eigenen Kapazitäten zu bedenken. Welche Kapazitäten habe ich? Was kann ich damit erreichen? Was ist vielleicht auch so dieser Konflikt dann zwischen den Kapazitäten, die ich habe und den Vorstellungen, was ich erreichen möchte innerhalb von eventuell sogar relativ kurzer Zeit? Und da dann einfach abzuwägen und dann auch darauf zu achten, dass Social Media eben kein Medium wird, was mir schadet, sondern eins, was ich als Bereicherung, als Hobby oder irgendwas dergleichen nutzen kann und nicht als, ich baller da jetzt jeden Tag sonst wie viel raus, nur weil ich Reichweite haben möchte. Das ist auf Dauer einfach nicht gesund.
Ja, voll. Und ansonsten würde ich auch einfach sagen, einfach mal machen,
ja,
und ausprobieren und gucken, ja, was macht mir selbst Spaß an Beiträgen, welche Form von Beiträgen, und weil so der Spaß ja auch irgendwie immer auch eigentlich mit an erster Stelle stehen sollte und dass man selbst irgendwie auch was draus mitnehmen kann, dass man irgendwie guckt, wem folgt man, mit wem kann man sich irgendwie austauschen,
genau,
und was kann man selbst so als Bereicherung daraus, ja, mitnehmen.
Und was man natürlich auch immer machen kann, ist erstmal zum Ausprobieren im Kleinen und privat starten. Dann einfach ein Gefühl für das Medium zu entwickeln und dann zu gucken, was man eben machen möchte, ob man damit wirklich in die Öffentlichkeit treten möchte und Co. Also da gibt es ja durchaus einen geschützten Rahmen, in dem man sich erstmal bewegen kann, um einfach mal vertraut mit dem Medium zu werden.
Ja.
Und also sich auch dann durchaus einen Überblick zu verschaffen, was andere so machen, was man sich selbst vorstellen könnte. Also diese Anreize, was andere machen, kann natürlich auch sehr förderlich für den Anfang sein.
So. Ja. Ja. Also einfach mal starten und ausprobieren.
Definitiv.
Es wird deutlich, dass besonders junge Selbsthilfe vielfältig und kreativ ist. Nicht nur der klassische Stuhlkreis stellt ein gängiges Format der Selbsthilfegruppenarbeit dar. Mutsammlerin und Dickdarmlos haben verdeutlicht, dass ihr vorrangiges Anliegen darin besteht, über soziale Medien anderen jungen Menschen Mut im Umgang mit der eigenen Betroffenheit zu vermitteln und Stigmatisierung entgegenzuwirken. Gerne könnt auch ihr Teil des Blogs lebensmutig werden und eigene Blogbeiträge verfassen. Kontakt unter junge-selbsthilfe@narcos.de. Dieser Podcast wird dank der Förderung der Knappschaft produziert.